The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen. Mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 12. April. Und ich hoffe, wir sehen uns am kommenden Mittwoch zum Auftakt der Pioneer Klartext Tour 2024 live in Hannover. 90 Minuten Bühnenprogramm und Diskussion mit Ihnen. Gabor Steingart ist dabei, die Kollegin Aleb Doğan, der Oberbürgermeister von Hannover, Belit Onay, Unternehmerin Vivien Bisocki, Starfotografin Anne Hufnagel. Ich bin dabei und hoffentlich auch Sie. Wir beschäftigen uns mit der Gegenwart zivilisiert, kritisch und immer zuversichtlich und mit Liveband. Alle Infos und Ihre Tickets für kommenden Mittwoch in Hannover finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts.
Herzlich willkommen zum Welt-TV-Duell. Es sind nur noch wenige Wochen bis zur Europawahl und nur noch knapp ein halbes Jahr bis zur Landtagswahl in Thüringen.
Ja, hier stehen sich heute live die beiden Männer gegenüber, deren Parteien in Thüringen in den Umfragen aktuell auf Platz 1 und 2 liegen. Beide wollen den linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow ablösen, der ja mit einer Minderheitsregierung regiert.
Mario Vogt hat es also getan und sich zum TV-Duell mit Björn Höcke getroffen. Er wollte ihn inhaltlich stellen, anstatt immer nur die Nazi-Keule auszupacken, so sagte er vor dem Treffen. Mario, wer? Mario Vogt ist 47 Jahre alt. Er ist Professor für digitale Transformation an der Quadriga Hochschule Berlin. Und er ist der Spitzenkandidat der CDU für die Landtagswahl in Thüringen im September. Seine Partei lag zuletzt bei rund 20% in den Umfragen. An der Spitze der Umfragen steht die AfD mit 30%. Im Januar waren es noch deutlich mehr. Die AfD in Thüringen wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingeordnet. An der Parteispitze steht eben jener Björn Höcke. 52 Jahre alt, Lehrer von Beruf. Der Mann hat auch in der Bundes-AfD große Macht. Laut Gericht darf er als Faschist bezeichnet werden. Nächste Woche muss er sich wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung vor Gericht verantworten, nach einer Rede in Merseburg. Seit Jahren hört man Aussagen wie diese von ihm.
Die Deutschen, und ich rede jetzt nicht von euch Patrioten, die sich hier heute versammelt haben. Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt pflanzen.
Nun also traf sich Mario Vogt von der Landes-CDU zum TV-Duell mit Björn Höcke von der AfD bei Welt-TV. Das gab es noch nie. Ging das gut? Los ging es mit dem zentralen Streitthema Europa bzw. EU. Björn Höcke von der AfD will die EU abschaffen. Er sieht sie als großes Übel.
Auf jeden Fall. Die Europäische Union ist vor allen Dingen als Globalisierungsagentur einzuschätzen. Sie ist das Europa der Lobbyisten, der Bürokraten und der Großkonzerne. Das ist nicht das Europa, das die AfD will. Die AfD will einen neuen Bund europäischer Staaten mit einem robusten Grenzschutz, mit einem freien Markt, mit dem Schutz unserer Identität und mit einer strategischen Entwicklung hin zu einer militärischen Autonomie.
Mario Vogt von der CDU will in der EU bleiben. Sie sei eine Lebensader für Deutschland.
Die Europäische Union ist nicht perfekt. Wir erleben, dass viel Bürokratie ist, diese Gängelung, das nervt die Leute, mich auch. Aber es ist das Haus, was uns immer geschützt hat. Und dieses Haus, das hat ein stabiles Fundament. Da erleben wir unsere Freiheiten, da begegnen wir uns. Das ist die zweitgrößte Demokratie der Welt. Das ist im Kern vor allen Dingen auch der größte Binnenmarkt. Wir als Deutsche profitieren davon. Und diese Stabilität, die braucht es. Nur weil mal irgendwie eine Lampe kaputt ist oder eine Tür quietscht, reißt man doch nicht das ganze Haus ab. Und das ist das, was Herr Höcke möchte. Herr Höcke möchte, dass die Europäische Union stirbt.
In dieser Frage wurde die Diskussion auch schrill. Die beiden fielen sich gegenseitig ins Wort, stritten über einzelne Begriffe. Das kannte ich bisher nur von amerikanischen TV-Debatten.
Die Lieferkettenrichtlinie ist im Bundestag von Ihrer Fraktion durchgewunken worden, sogar noch in verschärfter Form.
Die Lieferkettenrichtlinie ist abgelehnt worden.
Das Lieferkettengesetz.
Ja, das ist eine andere Baustelle. Das ist in Deutschland.
Ich muss dieses Beispiel einfach ausführen. Das Lieferkettengesetz bedeutet, dass ein Eisenacher Fleischermeister, der nach Opel liefern will, seine gehacktes Brötchen, seine Mettbrötchen, um mal was Handfestes jetzt als Beispiel anzuführen, dass der...
In Thüringen heißt es gehacktes, wenn Sie sich in der Heimat auskennen.
Ich habe gerade gesagt, gehacktes.
Neben der EU ging es um das Reizthema Migration und vor allem um den Begriff der Remigration. Der ist in aller Munde seit der Recherche von Korrektiv, wie bei einem rechtsextremen Treffen in Potsdam über das Ausweisen von Millionen Menschen fantasiert wurde. Mario Vogt von der CDU hat im Dezember eine Rede von Höcke live verfolgt. So sagt er, auch da sei es um Remigration gegangen.
Das heißt, Deutsche, die einen Pass haben, die sollen Deutschland verlassen. Das ist Remigration für ihn. So, und jetzt 25%, ich übersetze es mal, das ist so ungefähr ein Viertel unserer Bevölkerung. Das heißt doch nichts anderes. Wie soll es denn ablaufen? Wie weit wird denn dann im Stammbaum zurückgegangen? Wer passt denn dann nicht ins Bild? Heißt es dann 1, 2, 3 raus. Das ist doch in gewisser Weise die Philosophie, die Herr Höcke hier vertritt. Und deswegen, das ist eine absolut menschenunwürdige Vorstellung. Ich will, dass Deutsche sich hier sicher fühlen und dass sie nicht unter der AfD zwangsausgewiesen werden können. Ich habe jetzt nicht von Deportation gesprochen.
Höcke aber versuchte, den Begriff der Remigration neu zu deuten. Es sei damit auch gemeint, ausgewanderte Deutsche hierher zurückzuholen. Die Weltmoderatorin Tatjana Ohm war ganz erstaunt.
Remigrieren, remigrare, lateinisch zurückwandern. Migrieren Menschen zurück in ihre Heimat. Das ist ein normaler Vorgang. Aber mir geht es vor allen Dingen um die Hochqualifizierten.
Die tun das aber meistens freiwillig, Herr Höcke.
Ja, mir geht es aber vor allen Dingen um die deutschen Staatsangehörigen, die im Ausland leben, weil sie aus Deutschland geflohen sind.
Das ist eine ganz neue Definition. Die haben wir von Ihnen bisher noch gar nicht gehört. So.
Das ist eigentlich eine alte Definition von mir. 1,5 Millionen Menschen, das muss man sich wirklich auf die Zunge zergehen lassen, sind in den letzten 30 Jahren ausgewandert. Überdurchschnittlich gut qualifiziert. Die müssen wir zurückholen in unser Land. Die müssen wir wieder für Deutschland begeistern.
Also Sie nehmen
begeistern.
Abstand von der Remigration
etwas,
derjenigen, die
was,
hier sind?
Was wir ganz besonders vorantreiben wollen.
Also geht's Ihnen nicht mehr
ich hätte Ihnen mehr Mumm zugetraut, dass Sie zu Ihren Thesen stehen.
Ein Tiefpunkt war der Moment, als der Welt-TV-Chefredakteur Jan-Philipp Burgard eine menschenverachtende Passage aus dem Buch von Björn Höcke zitierte. Der wollte sich aber partout nicht daran erinnern.
Da ist uns aufgefallen, dass Sie zum Beispiel in Bezug auf die in Hamburg geborene SPD-Politikerin Frau Özus geschrieben haben, sie habe in Deutschland nichts verloren, weil sie jenseits der Sprache keine spezifisch deutsche Kultur erkennen wolle. Müsste also die Bundestagsvizepräsidentin Deutschland verlassen, wenn Sie an die Macht kommen?
Also das Buch ist mittlerweile jetzt schon 6 Jahre alt. Ich habe jetzt nicht jedes. Also
aber dann distanzieren Sie sich jetzt von Ihrem eigenen Buch?
Als Zitaten, ich distanziere mich von überhaupt gar nichts. Nur Sie können jetzt von mir nicht voraussetzen, dass ich nach 6 Jahren noch jede Passage meines Buches...
Nee, müssen Sie auch nicht. Verlaub, aber ich habe Sie ja gefragt, ich habe Sie ja nach heute gefragt. Aber bleiben Sie denn dabei, dass Frau Özus in Deutschland nichts verloren hat?
Nochmal.
Nein, ich möchte jetzt eine Antwort auf die Frage. Bleiben Sie dabei, dass Frau Özus in Deutschland nichts verloren hat, wie Sie in Ihrem Buch geschrieben haben? Ist eine ganz klare Frage.
Ich müsste die Passage selbst noch mal.
Ich kann sie Ihnen noch mal vorlesen gerne.
Also es nützt mir nichts, wenn Sie etwas auf Ihrer Moderationskarte stehen haben.
Höcke blieb dabei, dass er sich nicht erinnert. Ich hätte mir gewünscht, der Moderator wäre da dran geblieben und hätte nicht locker gelassen, bis Höcke richtig geantwortet hätte. Ganz egal, ob er sich an die Passage erinnert oder nicht. Auch das Thema Russland und der Krieg in der Ukraine kam zur Sprache. Höcke ist gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Er hofft auf die Vernunft des Diktators Putin.
Und ich glaube, dass Putin trotz dem, was man über ihn ausführt, ein rationaler Mann ist, der auch erkennt, wann es genug ist und wann Frieden geschlossen werden muss. Ich glaube, wenn man mit den entsprechenden Persönlichkeiten dort aufschlagen würde und Friedensgespräche beginnen würde, dann könnte man was erreichen. Man sollte es zumindest versuchen. Wir müssen es versuchen und zwar so schnell wie möglich.
Vogt dagegen will die Ukraine kampffähig halten, damit Putin nicht gewinnt.
Wenn Putin in der Ukraine gewinnt, dann wird er genau das machen, was er in Russland jetzt schon macht. Gräueltaten, Leute umbringen, tausende Tote, Millionen Flüchtlinge. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir besonnen für dauerhaften Frieden uns einsetzen und die Ukraine verteidigungsfähig halten.
Am Ende warb Höcke nochmal für eine Koalition zwischen AfD und Union in Thüringen und bekam sofort eine Antwort.
Herr Vogt, gehen Sie in sich. Denken Sie noch mal darüber nach, ob Sie mit der CDU wirklich in diesem Linkskurs gut unterwegs sind. Meine Hand ist weiterhin ausgestreckt. Wir machen eine bürgerlich-konservative, patriotische Wende in Thüringen. Wir gehen es an und das gibt dem Land wirkliche Veränderungen und gibt dem Land eine wirklich neue Perspektive. Wie gesagt, wir sind gesprächsoffen, wie schon 2019. Und vielleicht setzen wir uns da doch noch
Herr Höcke, Sie sind nicht bürgerlich, Sie sind völkisch. Ich bin demokratisch, Sie sind autoritär.
Sie sind multikulturell.
Merz hat sich ja vom Volk verabschiedet.
Völkisch,
bei der AfD
kein Problem
gilt,
mit dem Begriff
egal was draufsteht, ist es immer Höcke drin. Und deswegen will ich nicht mit Ihnen zusammen.
Meine Herren.
Fazit: Björn Höcke wirkte nervös in dem Duell, Mario Vogt dagegen sehr entspannt. Höcke bekam deutlich mehr Redezeit als Vogt in der gesamten Sendung und kann nicht sagen, dass er nicht zu Wort gekommen wäre. Ob Mario Vogt von der CDU jetzt wirklich AfD-Wähler abgeworben hat, das bleibt abzuwarten. Er geht auf jeden Fall nicht als Verlierer aus diesem Duell und noch wichtiger, er hat der AfD nichts geschenkt. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Gabor Steingart spricht mit der Politikwissenschaftlerin und Buchautorin Sophie Pornschlegel über Macht.
Zu sagen, die Moral bringt mir nichts und ich werde nicht mächtiger werden, wenn ich moralischer bin, das stimmt nicht unbedingt, weil eben gerade Werte auch einen bestimmten Einfluss haben können.
Sie hören, was Hotelchefin Caroline von Kretschmann in der neuen Folge unseres Originals My Way, der Podcast für und über Familienunternehmen, über ihren speziellen Führungsstil erzählt. Anne Schwedt in New York schaut auf die Erzeugerpreise in den USA. Kalifornien spricht über einen Rekorddiebstahl der besonderen Art und in Frankreich reist ein mobiles Museum durchs Land. Macht bewegt die Welt und sie ist der Stoff, aus dem nicht nur Geschichte gemacht wird, sondern auch Geschichten, zum Beispiel für Serien wie House of Cards.
Wer hat die wahre Macht in dieser Welt? Die Macht, die hinter der Macht steckt. Und da ist mir klar geworden, dass wir unsere Denkweise, unser ganzes Vorgehen komplett ändern müssen, weil es heutzutage nicht mehr darum geht, wer im Weißen Haus sitzt, sondern darum, wem das Weiße Haus gehört.
Die Mächtigen im realen Leben drehen am Rad der Geschichte. Wladimir Putin möchte offenbar als blutrünstiger Kriegsherr erinnert werden. Donald Trump will der sein, der es nochmal ins Weiße Haus schafft.
In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States.
Wie diese Menschen Macht definieren und ausüben, das erleben wir jeden Tag. Doch was genau ist eigentlich Macht und sieht sie immer so aus, wie wir sie gerade in diesen Zeiten erleben? Nein, sagt die Politikwissenschaftlerin Sophie Pornschlegel. Sie argumentiert in einem neuen Buch, dass Macht auch progressiv sein könnte. Das Buch trägt den Titel »Am Ende der gewohnten Ordnung – Warum wir Macht neu denken müssen«. Was ist das, progressive Macht? Wie vertragen sich Macht und Moral miteinander? Darüber hat Gabor Steingart mit Sophie Pornschlegel gesprochen. Los geht's!
Einen schönen guten Morgen, Sophie Pornschlegel.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Sie haben ein Buch geschrieben über Macht und über die Welt in Unordnung. Und Sie sagen, dass man die Macht neu denken muss. Wie macht man das? Wie denke ich die Macht neu?
Eins meiner Hauptthesen in meinem Buch ist zu sagen, dass Macht ja sehr machiavellistisch gedacht wird. Man muss sich eben nur US-Serien anschauen oder auch europäische Serien wie Borgen oder House of Cards. Und da sieht man, dass man über Leichen gehen muss, um an die Macht zu kommen, auch gerade an die politische Macht, dass man Menschen unterdrücken und manipulieren muss, damit man individuelle Macht hat. Und das kritisiere ich und denke, dass man Macht auch in anderen Formen denken kann, sei es kollektive Macht, Gestaltungsmacht und eben auch eine Macht, eine politische Macht, die fürs Gemeinwohl da ist. Und diese Formen der Macht sind meistens in der Gesellschaft eben weniger angesehen und das kritisiere ich.
Ja, ich finde das, wenn Sie so wollen, richtig, aber auch rührend zugleich. Nur blicken wir beide natürlich auf eine Welt, wo diese Macht nicht neu, sondern man kann fast sagen alt gedacht wird. Also Ihr Buch wird quasi ins Gegenteil verkehrt von Leuten wie Putin, aber auch von dem chinesischen Staatspräsidenten, die ja Macht tatsächlich genau so, ich will von der der Hamas gar nicht reden, Macht so definieren, wie es vor 1000 Jahren definiert wurde, nämlich mit Militär, mit roher Gewalt tatsächlich übersetzt wird. Und nur wer Gewalt anwendet, ist ein Mächtiger in den Augen dieser Herren. Also erleben wir nicht gerade die Rückkehr der alten Vorstellung von Macht?
Genau, das tun wir. Das steht auf jeden Fall fest. Sie haben gerade die Beispiele schon genannt. Putin, Xi Jinping, Trump war auch so einer, die Macht in eine, ja, ein sehr traditionelles Machtbild fortführen, das aber eben auch sehr antidemokratisch ist. Und vielleicht ist mein Buch idealistisch, aber ich denke mir, gerade in Zeiten, die doch sehr gewalttätig sind, brauchen wir vielleicht eben auch ein progressiveres Verständnis von Macht, das es aber eben nicht so wirklich gibt. Also wir sehen auch, dass gerade linke oder progressivere Kräfte eben trotzdem auch diesem sehr traditionellen Machtverständnis folgen und dadurch das der Demokratie auch nicht einfacher machen, weil es gibt ja tatsächlich diese Machtformen, die eben ja eher positiv sind und konstruktiv und dem Gemeinwohl nützen. Und das steht leider gerade überhaupt nicht im Vordergrund. Also im Grunde möchte ich auch mich gegen diesen Defätismus hingegen stellen und sagen, wir müssen ja nicht unbedingt Macht wie Machiavelli denken, sondern es geht auch anders. Gleichzeitig denke ich aber auch nicht, dass wir in einer Gesellschaft leben können, wo es keine Macht gibt. Also diese Utopie von einer machtfreien Gesellschaft, die gibt es nicht. Das sagt auch Hannah Arendt sehr schön, dass sobald es soziale Beziehungen gibt, gibt es eben auch Machtbeziehungen. Und deswegen ist es wirklich unser aller Aufgabe zu schauen, dass wir ein Machtverständnis haben, das eben konstruktiver ist.
Sie kritisieren ja an den Europäern zu Recht, dass sie eigentlich zu nationalstaatlich denken, zu kleinkariert auch denken und nicht im angesichts einer Bedrohung von außen nicht mal da zueinander finden. Also Stichwort europäische Verteidigung, europäische Militärinvestition. Wünschte man sich da nicht, die beteiligten Staats- und Regierungschefs der Eurozone und der EU hätten ein, naja, etwas robusteres Machtverständnis und würden diesem Putin ihre Geschlossenheit entgegensetzen?
Ja, und ich denke auch gar nicht, dass es eben so idealistisch ist, sondern ich würde mir wünschen, dass diese Staats- und Regierungschefs eben auch merken, dass es ja in ihrem eigenen nationalen Interesse ist, sich stärker europäisch zu verstehen und Kompromisse zu finden. Und wir sehen leider, dass auch gerade mit Staats- und Regierungschefs wie Orban, mit Polen war es ganz lange so, aber jetzt auch mit Meloni, dass es sehr, sehr schwierig geworden ist, langfristig zu denken und diesen Ländern und diesen Staats- und Regierungschefs auch zu verstehen zu geben, dass sie ja selbst was davon haben, dass man zusammen nämlich stärker ist. Und das ist nicht immer einfach natürlich. Und ich sehe es, ich wohne in Brüssel und ich sehe, wie schwierig Verhandlungen sind auf europäischer Ebene. Aber langfristig nützt es uns eher allen. Und das wird ganz oft vergessen. Und deswegen denkt man doch sehr kleinkariert und sehr kurzfristig und sehr aufs eigene fokussiert, ist aber langfristig dann aber eher dazu führt, dass man einen Nachteil davon hat, weil ich möchte da einen ganz großen EU-Gründervater zitieren, Paul-Henri Spaak, das war ein Belgier, der meinte, in Europa gibt es immer nur kleine Länder und kleine Länder, die nicht gemerkt haben, dass sie klein sind. Und ich finde, das ist immer noch sehr richtig, weil wenn man natürlich im Vergleich zu den USA oder China sich Deutschland oder Frankreich anschaut, dann sind wir immer noch kleine Länder und da haben wir wenig Macht. Das heißt, wenn wir auch mehr Macht haben wollen auf internationaler Bühne, dann brauchen wir eben ein starkes Europa.
Tja, man wünschte ja, auch der Professor Nye aus den USA mit dem Buch Soft Power hat ja sehr daran appelliert, sie gebrauchen ja auch den Begriff der Hard Power, also Militär, Polizei, Sicherheitsapparat, Überwachung und dagegen eben die Kultur, das sich verstehen, das irgendwie attraktiv sein für andere als Idee, als Staat, als Kultur. Aber man hat doch das Gefühl, dass die Soft Power eher auf dem Rückzug ist.
Ja, ich bin nicht Ihrer Meinung, weil ich glaube, dass wir eben mit Hardpower nur bestimmte Ziele erreichen. Und ich bin schon eine Verfechterin auch des Softpowers. Also Macht bedeutet ja, Einfluss zu haben auf andere, potenziell ihre Meinung zu ändern. Und die Frage ist natürlich, welche Handlungen bringen einen dazu, dass der andere seine Meinung ändert. Und gerade mit Softpower zeigt man ja sehr schön, zum Beispiel Werte und Kultur können auch sehr viel Einfluss haben. Und zu glauben zum Beispiel, dass Werte eher einen einschränken in der Macht, also zu sagen, die Moral bringt mir nichts und ich werde nicht mächtiger werden, wenn ich moralischer bin, das stimmt nicht unbedingt, weil eben gerade Werte auch einen bestimmten Einfluss haben können. Das heißt, ich sehe nicht unbedingt, dass es auf dem Rückzug ist. Es stimmt aber natürlich, dass wir sehen, dass der Westen und die multilateralen Organisationen weniger Macht haben. Und es ist eben eine Frage, und man sieht es auch sehr stark, ich arbeite jetzt auch viel zu Frankreich und in der Sahelregion, dass natürlich das wieder in Frage gestellt wird, zu sagen, ja, wir wollen irgendwie keinen Kolonialismus und der Westen hat es nicht hinbekommen. Und dann ist natürlich die Frage, da sieht man, dass unser eigener Softpower auf dem Rückzug ist. Die Frage ist, wie kriegen wir es vielleicht hin, dass wir eben nicht nur dem Hardpower uns ja zuwenden, sondern vielleicht eine andere Art des Softpowers weltweit hinbekommen.
Dann hoffe ich sehr, Frau Pornschnegel, dass Sie recht haben und dass die Hardpower sich zurückziehen möge und die Softpower vielleicht eine neue Blüte erlebt in dieser etwas brutalisierten Welt. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Herzlichen Dank.
Jetzt wird es anatomisch, denn wir bei The Pioneer haben ein Herz für das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Das hören Sie wieder in einer neuen Folge von
My Way, der Podcast für und über Familienunternehmen.
Host dieser Folge ist Miriam Meckel.
Als Unternehmerin und Unternehmer ist man viel auf Reisen und verbringt viele Nächte in Hotels. Die werden mit der Zeit entweder zu einer Heimat, zum Home Away from Home, oder zum geliebten exotischen Fluchtpunkt aus dem Alltagsleben. Ein solches Hotel steht seit fast 160 Jahren in Heidelberg, der Europäische Hof. Es ist eines der ganz wenigen Fünf-Sterne-Hotels, die in Familienbesitz sind und auch von der Familie geführt werden. Dr. Caroline von Kretschmann führt das Hotel in vierter Generation. Mit ihr spreche ich über den Zauber der Gastfreundschaft, wie man die Schwarmintelligenz seiner Mitarbeitenden orchestriert und welche Krisen fast ins Aus geführt hätten.
Was ist das Besondere an der Firmenkultur dieses Familienunternehmens? Das hat Caroline von Kretschmann in dem Podcast so beschrieben.
Wir haben eine sehr spezielle Unternehmenskultur. Der echte Unterschied, den wir machen, ist unsere Achtsamkeit, unsere Zugewandtheit zu den Gästen. Wir haben eine Mission, die wir haben, wirklich, ich meine, das ist jetzt neudeutsch, überall in aller Munde, Purpose-Driven Company, den haben wir schon länger. Also unsere Mission ist es oder unser Sinn, einen Ort zu schaffen, an dem Menschen glückliche Momente erleben. Beginnt bei uns übrigens mit den Kolleginnen und Kollegen, die wir nicht Mitarbeitende nennen, um auch deutlich zu machen, dass wir auf Augenhöhe kommunizieren mit unseren Kolleginnen und Kollegen. Und in diesem Spirit agieren unsere Kolleginnen und Kollegen in dem Haus. Und sie fühlen sich eben verantwortlich für das, was sie tun, aber noch viel mehr auch für das Haus. Unsere Vision ist es, das herzlichste Fünf-Sterne-Stadthotel Deutschlands zu werden. Und das zieht unheimlich viele an, weil sie darin einen Sinn sehen. Also es heißt ja immer so schön, wir müssen sinnvolle Arbeiten heutzutage generieren, dass wir viele Kolleginnen und Kollegen anziehen. Ich glaube, wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, dass Menschen ihre Arbeit Sinn verleihen können. Und das haben wir hinbekommen über unsere Philosophie, über unsere Kultur, die wir jeden Tag vorleben und unsere Werte transparent machen nach außen. Wir haben eine Philosophie aufgeschrieben und da ist dann der zweite Punkt, heißt, wir denken, fühlen und handeln gemeinsam und setzen gemeinsam unsere kollektive Intelligenz in Handlungsanweisungen um und träumen unseren Traum und realisieren den auch. Und das schaffen wir hauptsächlich, indem wir Vorbild sind, tatsächlich. Also jetzt konkret meine Mutter und ich, die in der Geschäftsführung die Betriebsgesellschaft führen. Mein Vater ist in der Besitzgesellschaft und führt die Immobilienverwaltung. Und wir müssen alle Werte, alle Dinge, die wir uns von anderen wünschen, müssen wir jeden Tag vorleben und dann auch gucken, ob die so eingehalten werden. Alle Firmen haben irgendwelche Werte. Großzügig, fair, integer, divers, achtsam, respektvoll. Das sind alles immer nur semantische Höfe. Die müssen jeden Tag mit Leben gefüllt werden. Und das macht den Unterschied. Unsere Werte werden über unser Verhalten kommuniziert. Und das ist viel stärker als Appelle und Vorschriften, sondern es ist Vorleben und dann an der einen oder anderen Stelle natürlich auch korrigierend einzugreifen.
Das Gespräch zwischen Miriam Meckel und Caroline von Kretschmann in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de und in unserer App. Und notieren Sie sich schon mal im Kalender. Im September findet wieder der Kongress zum Podcast statt. My Way, der Strategiegipfel der Familienunternehmen in Berlin. Dazu finden Sie einen Link in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Für die Anleger ist ein neuer Index wichtig. Anne Schwedt weiß mehr dazu. Guten Morgen an die Wall Street.
Hi, Chelsea.
Anne, der Index für die Produzentenpreise wurde veröffentlicht. Wie wird er erstellt und was sagt er aus?
Genau, der gibt quasi an, wie teuer Produkte auf Produzentenebene sind. Wenn wir über die Inflation sprechen, dann schauen wir vor allem auf den Verbraucherpreisindex, also wie sich die Preise für den Endverbraucher verändert haben. Der Produzentenpreisindex geht nochmal eine Stufe zurück, wie sich die Preise im Einkauf verändert haben. Im März haben sich die Preise auf Produzentenebene um 0,2% verteuert verglichen mit Februar. Das ist weniger, als Analysten erwartet hatten. Und es gab deshalb auch einen kurzen Moment zum Durchatmen. Aufs Jahr gesehen sind die Produzentenpreise jedoch um 2,1% höher. Das ist der höchste Anstieg seit April 2023. Das zeigt also, dass auch im Einkauf die Inflation echt hoch ist und sich hartnäckig hält. Da die Daten aber besser ausfielen als gedacht, war die Stimmung an der Wall Street okay. Der Dow Jones fiel leicht, S&P 500 und Nasdaq schlossen im Plus.
Dann sorgt die Aktie von Truth Social weiter für Aufsehen. Damit ist Donald Trump vor kurzem an die Börse gegangen. Wie ist da der Stand der Dinge, Anne?
Ja, die Aktie ist ganz schön abgeschmiert in letzter Zeit. Gestern gab es da auch wieder ein Minus von 5,4%. Zwischenzeitlich war das sogar über 8,5% im Minus. Damit fiel die Marktkapitalisierung unter 4,7 Milliarden Dollar. Seit dem Börsengang Ende März hat die Aktie damit fast 55% an Wert verloren, was ehrlich gesagt auch wenig verwunderlich ist. Klar wurde die am Anfang von den Trump-Supportern nach oben getrieben, aber gerechtfertigt ist so eine Börsenbewertung auf gar keinen Fall. Das Unternehmen hat ja im vergangenen Jahr nur rund 4 Millionen Dollar Umsatz gemacht und fast 58 Millionen Dollar Verlust. Trump selbst hält ja 60% an dem Unternehmen. Vor 2 Wochen war sein Anteil dann noch rund 5 Milliarden Dollar wert. Inzwischen sind es nur noch 2,7 Milliarden. Also nach wie vor würde ich aber sagen, definitiv eine Aktie, von der man die Finger lassen sollte.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass 50% der Franzosen noch nie im Museum waren. Nirgendwo ist die Dichte an Museen, Konzerthäusern und Theatern so hoch wie in Europa. Gefühlt jede Klein- und Kleinststadt wirbt mit einem kulturellen Angebot und doch gibt es viele Menschen, die waren noch nie in einer Kultureinrichtung. In Frankreich sogar die Hälfte der Bevölkerung. Um Kulturinstitutionen zugänglicher zu machen, entsendet die größte Kunstsammlung Europas, das Pariser Centre Pompidou, ein mobiles Museum.
Derrière moi, il y a le MUMO. MUMO comme musée mobile.
Ein Laster voller Kunst fährt in Frankreich in ländliche Gegenden, in Dörfer mit weniger als 2000 Einwohnern und bringt die Kunst zu den Menschen. Wie eine Ziehharmonika kann sich das Museumsmobil ausfalten und bietet damit genug Platz für 20 Werke. Die Ausstellungen wechseln immer und begleitend dazu gibt es kleine Workshops und natürlich Führungen. Besucher müssen nichts zahlen. Ein Museum auf Rädern, genial einfach und einfach genial.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass Meisterdiebe es geschafft haben, ausgerechnet bei einer Sicherheitsfirma einzubrechen. Sie konnten so den größten Geldraub in der Geschichte Kaliforniens begehen. Und dazu kommt, dass es erst jetzt, ganze 10 Tage später, bemerkt wurde.
Breaking news at 11. Millions and millions of dollars in cash missing. The LAPD and FBI now investigating a huge SoCal heist that happened over the Easter weekend.
$30 million in cash. Money stolen on Easter Sunday.
Millions of dollars in cash is missing after a brazen burglary in Sylmar. The suspects broke in undetected on Easter Sunday.
Das, was nach dem Millionenraub aus dem Hollywood-Film Ocean's 11 klingt, ist nun Realität.
Say we get into the cage and through the security doors there and down the elevator we can't move and past the guards with the guns. And into the vault we can't open.
Without being seen by the cameras.
Ostersonntag 2024, der Tag, an dem der gesicherte Geldspeicher Garda World in Los Angeles ausgeraubt wurde. Die gestohlene Summe beträgt unglaubliche 30 Millionen US-Dollar. Der Plan der Los Angeles-Diebe sah nach Hinweisen der Spurensicherung wohl so aus. mit einem unangemeldeten Wagen zum Gebäude fahren, dann auf das Dach steigen und von dort aus ins Innere des Gebäudes gelangen. Jetzt ist Vorsicht geboten. Die Diebe gelangen im Schatten, unbemerkt von den Security-Kameras zum Tresor. Zwischen den Dieben und ihrer Beute war nun nur noch der Tresor und dieser wurde kurzerhand von oben aufgesägt und die Beute war in ihren Händen. Aber gesichert war sie noch nicht. Sie mussten ja noch raus. Mit dem Geld. Und 30 Millionen Dollar in 100-Dollar-Scheinen wiegen ca. 300 Kilo. Das war also wortwörtlich ein schwerer Diebstahl. Nachdem sie dann durch ein Loch in der Außenwand ins Freie gerieten, machten sie sich vom Acker. Und weg waren sie. 30 Millionen Dollar reicher und bis jetzt auch noch unerkannt. Das FBI ermittelt in dem Fall und ob die Meisterdiebe davonkommen, ist noch ungewiss. Gewiss ist aber, dass die Sicherheitsfirma wohl noch einmal ihre Sicherheitsvorkehrungen überarbeiten sollte. Ich wünsche Ihnen jetzt einen mutigen Start in diesen neuen Tag und später dann ein entspanntes Wochenende. Mein Name ist Chelsea Speaker und am Montag hören Sie Gabor Steingart hier wieder. Same time, same place. Hey, for the ones who got more than one mouth to feed. Yeah, so high, got them riding no E. Daddy needs shoes and kids gotta eat. They can have every last penny on me. Me and Swizzy rolling in that Lambo. Sit back reminiscing when I never had no dollars. Pride is my poor dear mama. Stuck to the fight like a trained out boxer. So I know what it feels like to not have much. I should give away what I made last month. Cause I got a lot to feel good about. I think I'ma give away a good amount. I think I might give away a million bucks. I think I might give away a brand new truck. Cause I feel good. Yeah, I feel good. I think I might take out my shopping spree in the club. Goddamn, all drinks on me. Cause I feel good, yeah, I feel good. Cause I feel good. Hey, one shot for my n***s in the stadium. Two shots for my n***s still hustling. I feel good, I'm so good. Man, I rose from the bottom and it feels good.
I'm gonna introduce to y'all a new dance. It's called the money dance.
Money dance.
You pull the money out your pocket like this,
like this.
You put your hands in the air like this,
like this.
And you simply just bounce.
Throw it all around. Throw it all around. Throw it all around. Throw it all around. A little more now. Throw it all around. A little more now. Throw it all around. I think I might give away a million bucks. I think I might give away a brand new truck. Cause I feel good. Yeah, I feel good. Cause I feel good. I think I might take out my shopping spree in the club. Goddamn, all drinks on me.